SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander im Kleintheater Luzern und überall dort, wo Sie uns jetzt zuhören. Herzlich willkommen zum Persönlich. Ja, meine Damen und Herren, zwei wache, ausgeschlafene Gäste sitzen neben mir. Zum einen Isabel Immenegger, Vizedirektorin bei der Zollverwaltung. Eine sportliche, dunkelhaarige Frau, 42, Single, wo den Schwingsportfans unter Ihnen vielleicht noch bekannt ist, nämlich als ehemalige Direktorin vom Eidgenössischen 2016 Estavayer. Isabel Emmenegger, sind Sie ein Morgenmensch, der so wie ein Haargraffen aus dem Bett spickt, um 6
Uhr? Ja, das bin ich. Also um 5 Uhr. 10 vor 5 Uhr.
10 vor 5
Uhr? Ja, ich bin effektiv ein Morgenmensch. Ich muss am Morgen. Also, wenn ich arbeite, dann gehe ich morgen auf und zack und fort.
Und Sonntag, wenn nicht persönlich ist, auch 10 vor 5 Uhr?
Nein, am Sonntag schlafe ich länger.
Okay. Neben Isabel Emmenegger, der Künstler Silas Kreienbühl, 35. Direktor vom KKLB. Das heisst, der steht für Kunst und Kultur im Landessender Beromünster. Er geht als Kunstform auch mit Prominenten spazieren und er kuratiert Kunst im Spital Luzern und Sursee. Silas Kreienbühl hat die letzten 2,5 Jahre mehrheitlich zu Berlin gelebt und hat jetzt zusammen mit seiner Lebenspartnerin und ihrem Sohn Berlin gegen Luzern eingetauscht. Silas Kreienbühl, Sie sind mit 25 der jüngste Museumsdirektor in der Schweiz. Wie wichtig ist der Titel Direktor?
Ja, der ist wichtig. Also weniger für mich, aber ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft schaffen wir viel mit Titeln und Diplom und so weiter und Abschlüsse. Wir haben gemerkt, dass wir so natürlich ganz anders auch mit
Wenn Sie
mit
sagen, anderen. Wer ist mir?
Ja, Entschuldigung. Wir sind natürlich, also ich habe das Ganze mit dem Künstler Wett zusammen aufgebaut und es ist natürlich bei so einem grossen Projekt sind ganz viele Leute, die auch mitarbeiten. Und wenn ich anschaue, auch jetzt im Nachhinein, was wir natürlich alles gemacht haben und auf die Beine gestellt haben, dann nachher finde ich, ist das, wenn man es auch mit anderen vergleicht, absolut berechtigt, diesen Titel zu führen. Und eben, es ist natürlich vor allem auch dazu geführt, dass man sich auf Augenhöhe können unterhalten konnte, was natürlich immer auch zu lustigen Situationen geführt hat.
Also wenn Sie mit Sponsoren oder mit Kunden, Behörden, Politikern...
Genau, oder ich bin auch jemanden eingeladen worden an irgendwelche Anlässe oder so, quasi von Direktor zu Direktor. Und am Telefon ist das immer gut gegangen und so. Und vor Ort hat es sehr lustige Situationen gegeben, ja klar.
Jetzt sitzen Sie da in Jeans, einem Sweatshirt. Wenn Sie den Titel spazieren führen, für so wichtige Begegnungen, dann gibt es Krawatten und Anzug.
Nein, das habe ich gar nicht in der Garderobe. Das kann ich gar nicht. Nein, gar nicht. Gerade bei den Spaziergängen geht es eigentlich darum, vor allem einfach so zu kommen, wie man ist. Ich glaube, das ist spannender, dass mich auch sehr daran interessiert, dass zwei Menschen einfach aufeinandertreffen und nachher schauen, was da passiert. Und dort geht es nicht darum, irgendeine Rolle zu spielen oder so. Ja.
Jetzt haben wir die Spaziergänge angesprochen. Das ist eines von seinen Kunstprojekten, wo wir nachher noch drauf kommen. Ich will noch schnell zu der Isabel Immenegger gerade. Sie sind 5 Jahre lang Direktorin für das Schwingfest des Estavayer. Der böse, triebene Schwingsport, oder? Grosse, starke Männer, rechte Mücken und eine zierliche Frau Direktor. Also hat es den Titel dort auch gebraucht, um ein bisschen breite Schultern zu machen?
Ja, effektiv. Also ich persönlich bin da einig mit dem Silas. Ich hätte ihn nicht gebraucht. Aber man braucht gegen aussen Titel, damit man eben auf Augenhöhe kann mit den Leuten reden kann. Im Schwingen sowieso. Ich habe noch ein paar Anekdoten zu diesem Thema. Ist es umso mehr als Frau. Ich war die erste Frau. Ich würde sogar behaupten, ich werde wahrscheinlich die letzte sein in so einer Rolle.
Warum? Sie haben es nicht jetzt so ganz viel gemacht,
oder? Nein, aber man muss zuerst jemanden finden, der das macht.
Bereut Sie es?
Nein, es war super. Ich wäre nicht da, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ich will gleich noch mal schnell jetzt drauf kommen. Sie haben es gesagt, eben, Sie sind eigentlich, wo man Sie gewählt hat, sind viele extrem überrascht gewesen. Totale Exotin gewesen. Eine Frau, Direktor für so ein Schwingfest. Haben Sie müssen kämpfen, um dort überhaupt mal ein Bein am Boden bringen?
Mich hat man ja gefragt und die mich gefragt haben, haben mich unterstützt die ganze Zeit. Also mit dem Präsidium hat mich bewusst ausgewählt, auch im Wissen, dass ich die erste Frau bin. Aber ich musste schon kämpfen. Also zum Teil auch mit mir selber. Man kann nicht immer so spontan sein, wie man jetzt gerne wette sein. Man kann nicht immer gerade immer sagen, was man wette sagen. Also ich habe mehr mit mir zu kämpfen gehabt, zum Teil, glaube ich, als mit meiner Rolle, die ich dort hatte, respektive mit der Herausforderung in diesem Job.
Wie haben Sie denn die Rolle definiert für sich? Taffe Frau Direktor, die reinkommt und auch einen 230 Kilo Mann ins Enkel stellt.
Ja, also sie waren übrigens nicht unbedingt Schwinger, die ich ins Enkel stellen musste. Nicht einmal unbedingt. Aber ich musste mich halt ich habe mich irgendwie schon bestätigen, dass ich das kann. Oder ich hatte das Gefühl. Und nein, es ist mehr gegenüber den Sponsoren ist es auch noch gegangen. Aber einfach ich bin einfach in den Fokus gerückt von Anfang an als Frau. Und ich hatte ein bisschen zu beissen an dem. Ich habe nicht verstanden, warum das ein Thema muss sein oder ist.
Und ist es immer eins gewesen, die ganzen 5 Jahre, als ich das gemacht habe?
Es war immer irgendwie ein Thema gewesen, ja.
Wie natürlich auch in dieser Stunde noch ein bisschen ein Thema sein. Weil wir ja wissen, was hat das mit Ihnen gemacht, oder? Wenn das so ein bisschen rum war. Ich möchte aber noch für etwas anderes. Sie waren Direktorin in Estevayer. Jetzt sind Sie nur noch Vizedirektorin beim Zoo.
Das ist super. Das ist das Beste, was passieren konnte. Das ist sehr gut. Ich bin wohl in meiner Rolle jetzt. Ich bin auch in dieser Rolle wohl. Das ist mein Weg. Und das ist richtig so. Also, ich bin zufrieden auch mit einem Vize-Titel.
Sie sind Programmleiterin TAZIT. Da verstehe ich nur Bahnhof bei diesen Abkürzungen. Was ist TAZIT? Also was machen Sie beim Zoll ganz genau?
Ja, also ich bin angestellt für ein Digitalisierungs- und Modernisierungsprogramm für die eidgenössische Zollverwaltung. Und TAZI heisst ja Zoll. Also das ist einer der retromanischen Dialekte, der bedeutet Zoll. Und das T ist für Transformation. Und ich bin eigentlich da, um mit der Geschäftsleitung zusammen, mit dem Chef, mit der Direktion, die Modernisierung und Digitalisierung umzusetzen, was auch zu einer gesamten Transformation von der eidgenössischen Zollverwaltung führt.
Wer hat denn etwas von dem? Wird es einfacher? Wird es weniger bürokratisch?
Ja, das ist also, das muss es werden. davon haben alle ja etwas. Die Wirtschaft, die Bevölkerung, ich hoffe noch, dass Silas. Ja, und wir selber als Organisation, oder, uns sollte so etwas bringen. Und es geht darum, die Sicherheit, die Kontrolle zu erhöhen, für die zu verschwitzen, die halt eben sich nicht an die Regeln halten. Und alle, wie der Silas, die sich an die Regeln halten, dass die weniger halt mit uns so Mühe haben, oder bürokratisch, wie man so schön sagt.
Mm-hmm. Silas Greyenbühl, Ihr Museum, das Sie haben, das ist ja im alten Radiobetrieb, Beromünster. Es ist schwierig, jetzt das am Fernsehen zu beschreiben, was man dort genau sieht, wenn man reinkommt. Es hat viele Installationen, es hat Witziges und Aussergewöhnliches. Es ist nicht so ein Museum, wo alle 5 Meter ein Bild an einer weißen Wand hängt. Es ist wirklich etwas anderes. Sie wollen, dass die Leute mit Ihnen Führungen machen. Sie wollen nicht, dass ich einfach so durchlaufe und mir das anschaue.
Ja.
Warum?
Also grundsätzlich muss man vielleicht sagen, wir haben probiert, ganz viele Sachen ganz anders zu machen, weder dass das in einem klassischen Museum oder Ausstellungshaus der Fall ist. Weil wir merken, was eigentlich auch offensichtlich ist, aber dass das halt klassisch schlecht funktioniert. Es gehen wenig Leute eigentlich ins Museum und wenn sie gehen, die Zahlen sind eigentlich erschreckend, wie lange es überhaupt das Bild angeschaut wird, wie kurz die Auseinandersetzung eigentlich ist. Und das ist aus Sicht eines Künstlers eigentlich eigentlich etwas, was sehr schade ist, was ich wirklich sehr schade finde. Und darum haben wir gemerkt, dass wir ganz viele Sachen ganz anders machen müssen, wenn wir wollen, dass das eben wirklich funktioniert mit einem Publikum und mit Kunst. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir geändert haben.
Also zwangserklärt bei Ihnen?
Ja, das probieren wir natürlich nicht so zu machen, dass man das Gefühl hat nachher. Das ist nachher eigentlich unsere Aufgabe, oder? Auf der anderen Seite, dass man das natürlich nachher den Leuten so überbringt, dass es eben spannend ist, dass man sie dort packt, wo ihr Interesse ist und nachher so hinführt. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber wir haben sonst festgestellt, dass Kunst eben für den allergrössten Teil von der Bevölkerung, für also sicher über 95%, nicht selbsterklärend ist. Und dass man einfach nichts hat, wenn man davon hat, wenn die einfach durchlaufen und einfach nach der Haufen Fragezeichen haben am Schluss.
Jetzt kann man das KKLB auch mieten für Veranstaltungen. Jetzt ja. Zum Beispiel könnte ich auch eine Hochzeit machen dort oben.
Genau.
Also wenn ich jetzt komme mit der ganzen Gesellschaft im Brautkleidli und meinem Bräutigam, dann bevor wir den Hochzeitstanz machen und die Torten anschneiden, müssen wir eine Führung machen. Ist das so?
Das ist so, ja. Es ist egal, was man bei uns macht. Wir haben zum Beispiel keine Raummiete oder so etwas, aber wir wollen von den Leuten ein bisschen Zeit haben. Wir wollen mindestens eine Stunde lang Zeit von den Leuten, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Oder? Man stellt sich das immer als eine Hürde vor oder als etwas Schwieriges. In der Realität ist es so, vielleicht bei Hochzeiten noch ein bisschen weniger, aber gerade so bei Geburtstagen oder solchen Geschichten ist man eigentlich auch in der Regel froh, wenn man irgendwie ein Erlebnis zusammen machen kann, weil das sind Leute, die von überall herkommen. Man hat sich vielleicht schon lange nicht mehr gesehen und dann weiss man gar nicht, dass man miteinander so soll reden irgendwie. Und wenn man zusammen nachher etwas erlebt und jemandem kann zulassen, etwas sieht, danach gibt es sofort Gesprächsthemen und es wird lebendig. Und das funktioniert super. Ja.
Isabel Emenegger, wann sind Sie das letzte Mal im Museum gewesen?
Ja, ich bin nicht so ein Museumsgänger, aber ich glaube, da würde ich jetzt mitmachen.
Aha.
Also ich muss auch können, eine Geschichte, irgendwie eine Kunst und Geschichte irgendwie in Verbindung setzen. Und effektiv, ich war kürzlich in Berlin in einem Museum gewesen, und dort ist auch, das hat mich fasziniert, weil es auch die Geschichte von Berlin erzählt hat und nicht einfach eben ein Gemälde oder irgendwie ein Foto. Ich muss irgendwie immer etwas handfest sein, ich muss es verstehen und ich brauche Erklärungen, sonst gehe ich nicht.
Jetzt sind Sie, Silas Greyenbühl, auch Fan von Digitalisierung. Isabel Emenegger hat es gesagt, das ist so Ihr Kernthema jetzt beim Zoll. Kann man Kunst auch digitalisieren?
Das ist genau die Frage, die mich im Moment sehr interessiert. Ja. Weil ich einfach gesehen habe, dass die Entwicklung der Gesellschaft und vor allem extrem in diese Richtung geht. Gleichzeitig ist Kunst ein Gebiet, das eigentlich in der Regel, oder gerade als Ausstellungswesen, nicht sehr innovativ ist aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass man dort schon viel verpasst hat in Sachen Digitalisierung. Und ich glaube aber auch, dass das nicht Halt macht. Auch nicht vor Museen, auch nicht vor Galerien, auch nicht vor Künstlern. Und darum ist es etwas, was ich im Moment extrem daran arbeite, jetzt auch an meiner eigenen künstlerischen Arbeit, aber auch fürs KKLB und so weiter. Ich glaube, dort gibt es eigentlich erstaunliche Möglichkeiten. Also ich schaue das wirklich sehr positiv an. Die Leute tendiere ja dazu, mit dem Handy und so weiter eigentlich den Inhalt zu konsumieren, wenn sie Zeit haben, wenn sie aufnahmefähig sind, wenn sie bereit sind, wenn sie Lust haben auf ein Thema. Und es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um etwas zu vermitteln oder einen Inhalt weiterzugeben. Und man muss einfach an diesem Ort nachher präsent sein. Und das, finde ich, ist eine schöne Herausforderung, wo man aber noch herausfinden muss, wie
was
das in der Kunst genau
soll
funktionieren.
Sie machen ja selber auch Kunst. Sie machen viel auch Fotografien. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und ich will mir ein Bild von Ihnen aussuchen, passend zum Sofa, weil ich dort gerade eine weiße Wand habe, wären Sie schaurig beleidigt?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, ich finde, das ist ja vielleicht auch eine der grossen Erkenntnisse von meinen Spaziergängen, wo ich immer so in die beobachtende Rolle gehe und versuche herauszufinden, wie funktioniert das Leben überhaupt. Das ist eine Tatsache, dass ganz viele Leute halt, irgendwie ihr Wohnzimmer zum Beispiel einrichten und Freude haben an einem schönen Sofa. Und dann muss natürlich ein Bild auch dazu passen. Das, finde ich, ist überhaupt kein Widerspruch oder so.
Isabel Emenegger, was hängt bei Ihnen zu Hause über dem Sofa?
Ja, das sind normal Bilder aus der Natur. Die Natur ist für mich ganz etwas Wichtiges. Und bei mir findet man eigentlich, entweder sind es Menschen oder Bilder von Natur. Ja. Ich habe gerne hell, grün.
Haben Sie selber eine künstlerische Ader?
Oh, ich glaube, die hat jeder. Irgendwie wahrscheinlich, irgendwie an einem Ort verborgen. Ich glaube, man würde sie finden. Aber nicht das, was man jetzt unter dem Wort Kunst würde verstehen. Es ist immer so, wie wenn wir über Religion diskutieren, ist man religiös oder nicht. Da kann man auch stundenlang darüber diskutieren, ist man religiös, wenn man in die Kirche geht, oder kann man auch sonst religiös sein. Das ist, glaube ich, bei Kunst ein bisschen ähnlich.
Mhm. Sie sind eine Sportlernatur, wenn wir Ihre Biografie ein bisschen anschauen. Sie haben Ihre Karriere beim Bundesamt für Sport angefangen und dort auch können mitschaffen an der Euro 08, wo ja Schweiz und Österreich zusammen organisiert haben, den Grossanlass. Was sind so Bilder, die Ihnen gerade kommen, an Erinnerungen, die Sie an das Fußballgrossereignis
haben? Ja, die Spieler natürlich. Ich konnte ja keinen Fußballmatch schauen oder fast kennen. Das war ja schade. Ich hätte ja am liebsten nur das Match geschaut. Aber wir haben natürlich geschafft. Ich kann mich noch an gewisse Spieler erinnern. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich den Roger Federer das erste Mal gesehen habe. Ganz
der shootet aber nicht.
Nein, aber der war natürlich Gast. Dort war jeder bekannte Mensch auf dieser Welt irgendwie Gast. Und das hat nachher auch ganz viel angefangen zu relativieren. Man schaut die Leute so anschauen und schaut auf, und das sind eigentlich Leute wie wir alle sind. Und das, glaube ich, hat mir zuerst mal gezeigt, dass das auch nur eine Welt ist wie die andere. Vielleicht mit, also nein, nicht vielleicht, ganz sicher mit viel zu viel Geld. Dahinter viel zu viel, weil ich habe ja selber Fußball gespielt und ich finde immer noch Fußball, Mannschaftssport ist sehr etwas Schönes und etwas Wichtiges auch für die Jugend. Auch Integrationsdiskussionen könnte man hier haben, aber nachher irgendwann kommt das Geld und das macht aus meiner Sicht sehr viel kaputt in diesem Fußball. Und ich habe nachher auch jahrelang bin ich nicht mehr an so grosse Fußballspiele. Ich habe ein bisschen wie genug gehabt. Weil es ist schon zum Teil eine ganz nicht eine gesunde Welt.
Was für eine Position haben Sie gehabt? Was haben Sie geshootet?
Ich war Flügelspielerin. Ja, dazu kann man es so sagen. Ich war links, ich war zwar nie Linksfüßer. Aber man hat irgendjemanden gebraucht auf dieser Seite. Dann hat man mich halt dort hingestellt. Und bin einfach immer hin und vor und nach hinten. Also die ganze Zeit die Linien abgesäckelt. Technisch war ich nicht so gut.
Aber Einsatz?
Einfach Einsatz bis zum Schluss. Es hat einfach aufgegeben, hat es eigentlich nicht, hat es bei mir nicht gegeben. Darum war ich auch noch Captain ein Zeitchen. Und ja, wenn halt der Gegner unmöglich, also eine mega gute Spielerin hatte, hatte ich die aber noch die Spezialaufgabe, eine Spielerin zum Match auszunehmen. Und das konnte ich sehr gut können. Aber ich hatte nie rote Karten. Nie.
Jetzt spürt man, dass Sie bei dieser Euro 08 gemischte Gefühle haben, wenn Sie so ein bisschen zurückschauen. Trotzdem ist das eigentlich so ein bisschen der erste Grossanlass gewesen, das erste Riesenprojekt, wo Sie ein bisschen näher drin gesehen haben. Was ist denn das Tolle an so gigantischen Projekten, Euro oder auch Schwingfest nachher?
Ja, das ist einfach, es ist einmalig, das macht man erst im Leben. Und man lernt sehr viel, man lernt sehr viele Leute kennen, man lernt sich eben auch in Extremsituationen. Halt schon, ich weiß jetzt nicht, es sind schon Extremsituationen, es sind einmalige Events können. Man kann mit Druck auf eine ganz spezielle Art lernt man auch umgehen. Und ja, man versteht einfach gewisse Sachen ein bisschen besser. Politik, Politik ist immer sehr nahe bei diesen Grossanlässen. Aber auch die Zusammenarbeit auf diesen verschiedenen Ebenen, Sicherheit, Sponsoring oder es ist Kommunikation. Es ist einfach immer sehr breit und das ist auch das, was mich fasziniert und was ich jetzt in der Zollverwaltung wieder habe. Die Themen sind so breit und das, bei mir darf einfach nie etwas eintönig werden, sonst kommt es gar nicht gut.
Man lernt mit Druck umgehen, hat sie gesagt. Wie haben Sie das gelernt? Wie gehen Sie heute mit Druck um?
Ich muss es vielleicht anders formulieren. Man lernt Vertrauen aufbauen. Ich bin eigentlich eine Person, die sehr kritisch sein kann. Oder ich brauche relativ lange, bis ich Vertrauen haben kann. Oder kann. Aber irgendwann muss man. Der halt in diesen Leuten. Und man ist immer ein Team, man ist nie allein. Muss man Vertrauen schenken. Und irgendetwas in mir drin, keine Ahnung, woher das kommt, glaubt einfach daran, dass etwas schlussendlich so rauskommt, wie es geplant ist. Und das muss man haben, sonst wird man verrückt.
Also ein Urvertrauen?
Ja, ein Urvertrauen. Ja. Und das macht mich nachher auch ruhig.
Druck kann ja auch heissen, eben ein Terminkalender, eine To-Do-List ohne Ende, bis man nicht mehr schlafen kann. Haben Sie das?
Nein, das, ich weiss, das ist ein Geschenk. Nein, ich kann schlafen, bin immer gut. ich muss mich fast entschuldigen, aber ich kann immer schon einen ganz guten, tiefen Schlaf gehabt. Habe Gottlob immer noch. Es gibt schon mal etwa mal eine Nacht, wo vielleicht etwas ein bisschen drehen kann. Aber das jetzt sogar beim Schwingfest, ich kann die Nacht wahrscheinlich an einer Hand aufzählen.
Silas Rehenbühl, Sie machen fast ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir jetzt gehört haben von der Isabel Emmenegger bei diesen Riesenanlässen. Sie geht mit Prominenten spazieren. Was ist Kunst daran, mit einem Prominenten spazieren, außer den überhaupt anzubringen?
Ja, also vielleicht gerade zuerst zu dem Punkt. Das ist lustigerweise überhaupt nicht schwierig.
Sie haben Moritz Leuenberger gehabt, da kann man einfach anrufen und sagen, hallo, ich bin der Silas Rehenbühl, kommen Sie ein bisschen mit mir spazieren?
Ja, also ich hätte das am Anfang auch nicht gedacht, aber ich habe das tatsächlich so in dem Stil gemacht und ich war erstaunt, dass das einfach so funktioniert. Und ich habe auch angefangen mit der Zeit ein bisschen nachzufragen, wieso sie zusagen. Und ich habe gemerkt, dass die Leute kommen nie eine Einladung zum Spazieren über. Das ist einfach noch nie passiert. Und die nimmt nachher Wunder, was das ist. Und die wollen nachher auch das machen. Und nur der funktioniert, oder? Weil der ist irgendwie so auf Augenhöhe. Wenn es für beide nachher etwas ist, wo sie gespannt drauf sind und das Gefühl haben, sie erleben etwas Neues, oder? Der funktioniert auch.
Nimmt uns natürlich auch Wunder. Wie funktioniert es? Was passiert?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich immer, oder, was passiert. Eben, wie ich schon vorher gesagt habe, sind so wie zwei Welten, die aufeinandertreffen. Und das ist das, was mich auch daran interessiert, um eben zu schauen, was macht man das um den Moment. Es ist nur so, dass wir einfach eine Zeit und einen Ort abgemacht haben. Und man trifft sich dort. Und nachher ist immer die Frage, ja, was machen wir jetzt? Und ich sage dann, ja, ich weiss auch nicht. Ich gebe in dieser Person eine Kamera in die Hand und sage, sie darf alles, was sie will, festhalten. Ob das etwas ist, was ihr gefällt oder gerade das Gegenteil. Das spielt keine Rolle. Es darf sehr spielerisch sein. Und dann entscheiden wir eigentlich vorweg, entscheiden, was wir machen, wo wir durchgehen. Ob wir irgendwo Pause machen, weitergehen, über was wir reden. Es gibt auch den Fall, dass man schon nach 20 Minuten merkt, es funktioniert überhaupt nicht.
Haben Sie das gehabt?
Das habe ich auch gehabt, ja, das gehört ja auch dazu. Aber das Interessante ist ja, dass wenn das passiert, dass man den Spaziergang eigentlich trotzdem schon gemacht hat. Also es ist ja auch wieder wie eine Erfahrung, wo man wieder etwas daraus zieht.
Hat es so Situationen gegeben bei diesen Spaziergängen, die Ihnen besonders geblieben sind?
Ja, auf jeden Fall. Das sind aber eigentlich nicht unbedingt spektakuläre Sachen. Halt.
Also sagen Sie uns mal ein Beispiel.
Ja, also ich bin in Basel zum Beispiel mit dem CEO von einer grossen Schweizer Firma spazieren. Und das sind nachher so kleine Beobachtungen, die einem plötzlich auffallen. Der ist jeden Tag dort fast unterwegs. Und wir sind dann losgelaufen und plötzlich sagt er, da hat es eine Telefonkabine und dort fuhren auch und so weiter. Und wenn mich jetzt vorher jemand gefragt hat, ob es in Basel noch Telefonkabine gibt im Jahr 2018, dann hat er gesagt, nein. Oder? Und das finde ich etwas sehr Spannendes, weil das eigentlich aufzeigt, dass unser Modell im Kopf der Realität nicht mit dem übereinstimmt, wie es eigentlich wirklich ist. Und das interessiert mich jetzt nicht wegen dem Beispiel von der Telefonkabine, sondern auf einer anderen Ebene. Ja, das bedeutet auch, dass wir mit anderen Sachen, wo wir überzeugt davon sind und in unserem Kopf haben, vermutlich auch falsch liegen. Und das finde ich ist etwas sehr Spannendes. Immer das Abgleichen mit der Umwelt ist glaube ich, etwas sehr Wichtiges und etwas, was man eben von einem Spaziergang sehr schön natürlich machen.
Das glaube ich Ihnen, dass das für Sie ein tolles Erlebnis ist. Aber bitte schön, was ist denn, also wo kommt das Publikum ins Spiel? Habe ich auch etwas davon? Kann man das an einem Publikum als Kunst, die Erfahrung, weitergeben?
Das ist sowieso generell immer natürlich in der Kunst eine gute Frage. Meine Idee ist eben eigentlich wirklich gewesen, mit den Leuten, die ich anfrage, dass das ist eigentlich nicht unbedingt für mich wichtig, dass das Leute sind, die man kennt, sondern das ist eigentlich eher auch die Idee gewesen, dass das eben Leute sind, die nicht nur ich können, sondern eben auch das Publikum. Und dass man darum neugierig wird auf die Spaziergänge und nachher sich eben anfängt zu überlegen, wie könnte das gewesen sein, so ein Spaziergang. Aber so wie ich es eben zeige, ich zeige nachher nur die Fotografien, die andere Person gemacht hat. Und eigentlich auch nicht mal richtig, sondern ich zeige das in der Regel hinter Glas. Es ist ein Logbuch, wo eigentlich vier Fotografien auf einer Seite sind. Es ist nur so eine Topo-Seite, die man sieht, hinter Glas. Man kann nicht mal blättern oder so. Ich tue eigentlich die Leute wie so ein bisschen zeugeln. Also sie wollen wissen mehr über den Spaziergang, aber eigentlich die einzige Variante, um mehr über einen Spaziergang herauszufinden, ist dann nur...
Ist, dass man ihn macht.
Genau. Mhm. Ja.
So simpel wäre das eigentlich. Das ist es persönlich mit dem Silas Kreienbühl. Er ist Künstler und Kunstkurator und mit der Isabel Emmenegger. Sie ist Vizedirektorin bei der Zolldirektion und hat Estavayers Eidgenössische 2016 organisiert. Und dort möchte ich schon noch mal ein bisschen nachfragen. Man kann gehört, Sie sind sehr sportlich, Sie haben geshootet. Sind Sie dann auch schon mal im Segmal auf dem Rücken gelegen, so als Qualifikation für diesen Job?
Nein, das habe ich nie gemacht. Das hat mich auch gewehrt. Ich habe immer gesagt, ich lege keine Tracht an, ich lege keine Schwingerhosen an. Ich bin auch keine Sportlerin, also keine Schwingerin. Und ich war auch nie eine Ehrendame. Darum, das habe ich total... da habe ich wirklich distanziert. Nein, ich bin auch nicht für das angestellt worden.
Mm-hmm. Aber hat sie nie gelust, das mal selber zu spüren?
Also zwei, drei hätte ich gerne mal ins Sagmal gelegt. Und ich glaube, ein paar hätte ich wahrscheinlich auch mögen legen. Nicht unbedingt Schwinger, aber andere. ich tue mich immer gerne bewegen. Aber schon die Überlegung, dass mir einer einen Schwinger können, zu Boden legen konnte, hat mir natürlich schon wehgetan, weil ich bin auch nicht die Jüngste. Ich weiss, wie es tut, wenn man am Boden liegt vom Schutten her. Also von dem her, ja.
Eine Tracht, haben Sie gesagt, hätten Sie nicht anlegen wollen, wenn man sie nicht für eine Ehrendame halten und einfach fürs Fötterchen noch immer anstellt und abküsst. Hat man sie dann immer überall für die Direktorin gehalten oder hat es schon Missverständnisse gegeben?
Nein, darum auch der Titel, darum ist der nötig, oder? Das haben wir uns ja auch überlegt, wir haben das gesehen. Ich kann immer erklären, entweder bin ich in der Innerschweiz, bin ich als Sekretärin angeredet worden, einmal haben sie das Gefühl gehabt, ich sei die Frau vom OK-Präsidenten. Und eben eine Ehrendame. Das ist immer so ein bisschen die drei Varianten sind immer gekommen. Aber da haben wir natürlich meine Leute drum und mich herum schon immer unterstützt und immer ganz klar gesagt, was ich wirklich bin. Aber ja, das ist einfach auch, da hat man einfach geschmunzelt, oder?
Und nachher ist das vorbei, oder? Sie haben 5 Jahre geschafft für das Estavayer und dann ist das Knallauffall fertig. Sind Sie nicht in ein Wahnsinnsloch gefallen?
Nein, gar nicht. Also nein, es haben alle darauf gewartet, dass das passiert. Ich muss natürlich auch sagen, während dem Wochenende ist schon jemand, den ich gut gekannt habe, im Sterben gelegen. Und ich bin eigentlich relativ schnell wieder wirklich auf den Boden wieder mal auf die Erde geflogen. Also während dem ganzen Jahr hatte ich Gottlob ein Umfeld, das mich immer zwischendurch wieder ein bisschen gebödelt hat. Und auch Kolleginnen und Kollegen oder auch Familie, die geholfen haben, dass ich wieder mal gelandet bin. Das war sehr wichtig. Aber in ein Loch, gerade nach dem Fest, bin ich nicht gefallen, weil mir die Leute mich aufgefangen haben in dem Moment. Und dann musste ich aufräumen. Und das war sehr, sehr intensiv. Also das war natürlich nichts von Ferien oder weg oder jetzt ist alles erledigt. Das waren die sehr schwierigen Monate, weil das war ja das OK gewesen, vor lauter Freiwilligen. Und die sind dann alle wieder arbeiten. Und übrig geblieben ist ein ganz kleines Team, das nachher noch die Abrechnungen machen musste. Und das war hart. Und dann bin ich ja direkt in die Zollverwaltung. Und wirklich mehr oder weniger direkt und bin voll weiter gearbeitet. Aber in dem Moment eben kein Loch. Aber dann ist ja zugekommen.
Nachher ist zugekommen. Das heisst, genau. Wir wissen es alle, das Eidgenössische, das Letzte, das wir hatten, ein wunderschönes Fest, Sie waren da.
Ja, genau. Das Zug haben wir ja wirklich das abgeschlossen. Wir haben die Fahnen übergeben. Und der Zug nach dem Schlussgang, wo noch ein Innerschweizer, der Joel Wicki, war, mit dem Stucki Kriegel, den ich natürlich persönlich auch sehr gut konnte, bin ich effektiv auf dieser Tribüne gehockt und es war so, wie wenn man jemanden auf einen Knopf gedrückt hätte. Und nachher ist, ich glaube, die ganze Anspannung von den letzten, von 2012 bis jetzt, 7 Jahre, habe ich es irgendwie mit mir herumgedreht, ist raus. Also ich habe einfach gerannt, ein Zeitchen. Und ich habe gar nicht gewusst, warum. Also das ist einfach passiert. Und es hat nicht mehr aufhören. Und ja, wenn ich sogar jetzt darüber rede, könnte ich wahrscheinlich noch einmal. Es ist einfach alles raus. Ja, völlig unerwartet.
Sie haben sich mit Mitte 30 für diese Aufgabe committed, also verpflichtet für SWE. Das ist ein Zeitpunkt, wo viele Frauen sich so ein bisschen überlegen, gerade die, die vielleicht im Beruf vorher schon Karriere gemacht haben, will ich noch eine Familie, will ich Kind, dann müsste es jetzt jemand sein. Und wenn man so etwas zusagt mit Mitte 30, weiss man, das geht ja nicht miteinander. Also ich kann nicht noch eine Mutterschaftsurlaub ein halbes Jahr, bevor das Schwingfest stattfindet. Haben Sie sich die Gedanken gemacht, wo Sie diesen Job angenommen haben?
Ja, es war schon ein kurzer Gedanke, aber es war eigentlich gerade ein gebiger Entscheid. Also es ist nachher wie... Also, wie soll ich sagen? Ich bin ein Mensch, der, glaube ich, schon immer die Freiheit gesucht hat und nicht so gerne gebunden ist. Und es war eigentlich nie ein Thema gewesen. Und als ich zugesagt habe, war es einfach definitiv klar gewesen. Weil man hätte das nie wirklich dürfen sagen, aber es war natürlich schon klar gewesen, wenn du das machst, dann ziehst du durch. Also ich sowieso, für das Präsidium ja auch. Und nachher war es definitiv klar gewesen. Und das ist auch gut so. Also das passt absolut. Ich bin also zufrieden, es fehlt mir nicht.
Silas Kreienbühl, bin ich gerade ein bisschen umgekehrt. Sie sind so ein bisschen halb über Nacht, hat man das Gefühl, zu einer Familie gekommen. Sie haben in der Zeit, wo sie in Berlin waren, die letzten 2,5 Jahre, eine Lebenspartnerin kennengelernt. Wie?
Das war eigentlich über eine Dating-App. ja. Aber es hat eine lustige Situation gegeben, weil wir uns dort irgendwie, das war ein Samstagabend, wo das quasi so gematcht hat und wir uns anfangen zu schreiben. Und ich bin nachher am nächsten Tag, am Sonntagmorgen...
Also Sie waren schon ein bisschen einsam und haben dann so eine Dating-App vorgenommen und gedacht, mal schauen.
Ja, wobei eben das Einsam, das ist eigentlich etwas, wo ich mich wie extra ein bisschen dem ausgesetzt habe. Mit Vorteil ist eben, da ist immer, wie du das auch beschrieben hast, ist immer sehr viel los gewesen, und wir kommen mit dem KKLB. Und das mit dem auf Berlin gehen, ist natürlich wie auch so ein bisschen etwas gewesen, um wirklich auch das erleben, das wie alleine mal nehmen zu sein und wieder von vorne anfangen, ein Stück weit, und das auch auszuhalten, oder? So ein bisschen das allein sein. Und eben, das ist nachher so gewesen mit der Dating-App und das war eben am Samstagabend, wo wir uns geschrieben haben, und nach dem Sonntagmorgen bin ich kurz Kaffee trinken bei mir so in der Straße, und nachdem beim Heilaufen kommt mir jemand entgegen und ich hatte so das Gefühl, irgendwie kenne ich die oder so, und zum Stopploben, und sie hat auch so gesagt irgendwie, und dann haben wir gemerkt, so nach 5 Sekunden oder so, dass es eben, also wir uns eigentlich nur von dem Foto vom Abend vorher kennen. Und wir wohnen gar nicht am gleichen Ort oder so, aber interessanterweise sind wir uns gerade am nächsten Tag über den Weg gelaufen und wir haben nur kurz geredet und dann sind wir wieder heim und haben uns nachher wieder geschrieben und irgendwie, ja, das war jetzt ein bisschen komisch gewesen und irgendwie unerwartet und so.
Das ist Amor, ich meine, das ist, oder? Da war einer mit dem Pfeil unterwegs in Berlin. Da haben wir schon ein Gefühl von Schicksal, nicht?
Ja, irgendwie, es ist noch schwierig zu sagen, aber irgendwie ist es schon eine spezielle Situation, natürlich, ja. Und wir haben nachher auf jeden Fall gefunden, eben, als wir uns am Nachmittag wieder geschrieben haben, ja, also das Schwierigste ist immer, wenn man sich so online kennenlernt, nach dem ersten Treffen, oder? Das ist immer so eine Hürde. Und dann haben wir gefunden, ja, aber jetzt haben wir uns schon gesehen, jetzt können wir uns auch gerade wieder treffen. Und dann sind wir gerade am Nachmittag schon wieder zusammen spazieren. Ja.
Yeah. Und das hat also wirklich gefunkt. Und jetzt sind Sie mit Ihrer Lebenspartnerin und dem Sohn von dieser Lebenspartnerin von Berlin, das ist eine rauche Stadt, das ist eine grosse Stadt, zurückgekommen auf das pittoreske Luzern. Wie gefällt es Ihrer Lebenspartnerin da?
Sehr gut, wirklich. Also ich habe natürlich das auch immer ein bisschen gedacht, ich muss, oder ein bisschen beobachtet und das Gefühl gehabt, ja, funktioniert es echt oder wie ist das und so. Das ist eine gute Frage von dem her, aber es gefällt mir sehr gut, weil es hat schon natürlich auch... wobei ich das von meiner künstlerischen Arbeit immer ein bisschen gegenteilig angeschaut habe. Aber die Schweiz hat natürlich schon viel also eben behütet. Es ist eben hübsch. Wir haben sehr hohe Lebensqualität, oder? Wir sind jetzt zum Beispiel im Sommer sehr viel einfach am Abend noch in See baden oder so. Das ist etwas, was man sich in Berlin nicht vorstellen kann, oder? So die einfachen Sachen. Und nachher auch in der Schule, oder? Es sind viel kleinere Klassen zum Beispiel. Man hat eine Dusche. Man kann duschen nach vom Turnen zum Beispiel. Das sind so kleine Sachen, die uns alle gar nicht bewusst sind, wie gut wir es eigentlich hier haben. Und das ist im Moment, also punkten wir sehr mit der Schweiz im Moment.
Ja. Isabel Emmenegger, aufgewachsen sind Sie im Herzen von dieser Schweiz, wo jetzt Silas Kreienbühl gerade beschreibt, auf einem Bauernhof. Sie sind eine Bauerntochter. Ja. Klassisch mit Heuen, im Stall helfen, alles, wie man sich vorstellt.
Ja, ja, wir sind sogar noch auf einer Alp im Sommer, in Sörenberg. Wir haben dort gekäset und es hat Nidl gegeben und Anke haben wir auch gemacht. Es hat auch immer Käse, Brot und Nidlen und Anke gegeben. Also wir haben immer das gegessen, was es halt gegeben hat. Habe ich nicht mehr so gerne. Wobei, die Freiburger machen guten Käse. Ich mache jetzt keine Werbung, aber die haben es im Griff. Nein, ja, ich bin das Bauernmädchen. Und das hat mir auch gut getan. Das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt. Meine Eltern würden jetzt wahrscheinlich nicht gerade klatschen, wenn ich würde sagen, ich habe gelernt zu arbeiten daheim, weil ich wahrscheinlich mich eher probiert habe, zu drücken zwischendurch. Und gleich hat es mich geprägt. Das hat natürlich nie etwas gegeben, bevor die Arbeit erledigt ist. Und man hat halt nicht in die Body können, sondern man musste heuen. Man hat natürlich immer schön auf die Body runtergesehen. Das kann mich noch sehr gut erinnern. Ja, ich bin wirklich, ja, wir sind auch nie gross in die Ferien. Darum eben, jetzt auch der Zoll war für mich nie ein Thema gewesen. Wir sind doch nie aus der Schweiz raus, oder? Das hat es gar nicht gegeben. Im Sommer war man sowieso auf der Alp. Aber es hat mich geprägt. Es hat mich geprägt. Und gleich habe ich nachher relativ schnell, als ich älter geworden bin, oder habe ich den Weg weggesucht.
Sie haben ja dann Kanti angefangen, das Gymi, und haben nach 3 Jahre Kanti mitten in ein Welschlandjahr eingeschoben.
Ja.
Das ist etwas, was die meisten vorher oder nachher oder sonst wie machen. Wieso? Ist das wegen dem Französisch gewesen? Haben Sie dort dringend müssen nachbessern? Oder wieso das also, Welschlandjahr?
Es war schon meine absolut schlechteste Note, die ich hatte. Ich habe aber allgemein, das zieht sich ein bisschen durch mein Leben, ich habe nicht gewusst, warum ich jetzt die Kanti mache. Ich habe ein bisschen nach dem Sinn gesucht. Und ich habe auch nicht so genau gewusst, was jetzt die Schule mir bringen sollte. Irgendetwas hat mir nicht gepasst. Und eben, das Französisch war sowieso katastrophal. Und dann bin ich mal ins Welschen. Und dort war ich Au-pair. Und dort war ich halt nachher in einer Familie, durfte den Haushalt müssen machen. Ich war schon früher viel lieber im Stall gewesen, übrigens, als im Haushalt. Ich war lieber bei den Tieren und draussen in der Natur als drinnen vor dem Herd. Und effektiv, ich habe nachher in diesem Welschjahr gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Mich bringt man nicht zurück in einen Haushalt und es muss irgendetwas passieren. Und dann wollte ich halt nicht mehr in die Kante, weil meine Kollegen das Jahr auch schon weiter waren. Ein Jahr, oder? Ich habe sozusagen ein Jahr verloren. Ich hatte auch Mühe gehabt, weil ich doch ein paar bin nicht so gut gewesen. Ich habe den Ernst Verlag nicht so begriffen, dazumal. Und dann bin ich ins Lehrersemi. Da habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal einen anständigen Beruf. Jetzt machst du mal einen guten Beruf, einen guten Abschluss. Und dann etwas, wo nachher alle Türen offen sind. Und dann bin ich auf Herzkirch.
Und haben Lehrerin gemacht, abgeschlossen, aber nicht wirklich ihre Berufung gefunden, oder?
Nein, ich bin gerne um Kinder herum. Ich habe dort in dieser Zeit auch in Altersheim gearbeitet. Ich habe immer gerne Kinder und ältere Leute gehabt. Kinder, weil sie offen sind für alles. Die haben immer so grosse Augen, interessieren sich für alles. Und im Altersheim habe ich gerne gearbeitet, weil ich gerne Leute geholfen haben, die etwas schon gemacht haben im Leben, die ihre Geschichte haben. Das interessiert mich immer noch jetzt. Aber ja, ich wollte doch nicht das ganze Leben Lehrerin sein. Das habe ich schon vorher gewusst. Und ich habe ja gemerkt im Welschjahr, dass Schule und Lehren etwas Gutes ist. Und ich wusste eigentlich schon dort, dass ich irgendwann noch einen Universitätsabschluss machen möchte. Das war schon klar. Und das habe ich dort einfach auch gemacht. Aber ich bin nie top
Studentin.
Ja, ich habe Jus studiert. Ja, das war auch eine Überlegung, welches Studium, warum Jus. Jus ist auch ein bisschen wie Lehrerin. Wenn man Jus abgeschlossen hat, dort sehen wieder frische Türen auf.
Also sie sind ganz so eben, spürt man auf dem Weg, wo gerne viele Optionen offen hat.
Ja, das
oder?
Ist ja so, ja. Ja, es ist effektiv so. Und das war auch so gewesen. Also ich als Juristin gearbeitet und dazwischen noch überlegt, den Anwalt zu machen. Aber dann hatte ich so viel Glück in meinem Berufsleben mit den Projekten, die ich anpacken konnte, dass das dann plötzlich gar nicht mehr eine Option war.
Silas Kreienbühl, Sie haben auch einen Umweg gemacht zum bis sie Künstler gsi sind, sage ich einmal. Aber von daheim vielleicht auch schon ein bisschen geprägt. Ihr Vater war, glaube ich, Grafiker mit meinem eigenen Atelier.
Ja, genau.
Hat das ein bisschen den Grundstein gelegt?
Ja, ich glaube schon, damals. Ich mag mich viel erinnern, dass ich natürlich, das Atelier war immer bei uns im Haus, dort, wo wir gewohnt haben. Ich kann mich viel daran erinnern, dass ich schon als sehr kleiner Bube immer, wenn ich Zeit hatte, dort gehockt bin und irgendwie am Computer Sachen ausprobiert habe oder gezeichnet habe oder so. Ja, das hat mich, glaube ich, dort schon sehr geprägt. Wobei ich im Nachhinein nicht mehr das Gefühl habe, dass es viel jetzt mit dem zu tun hat, was ich jetzt mache oder mit Kunst zu tun. Aber ich glaube, es hat wie so ein bisschen schon...
Dann sind Sie aber nicht direkt an Kunst, sondern Sie sind auf St. Gallen und haben Wirtschaft und Recht studiert.
Ja, genau.
Es gibt nicht viele Sachen, die ich mir als Gegensätzlicher vorstellen kann, als wie der Weg, oder?
Ja, ich habe mir das vielleicht damals auch ein bisschen so vorgestellt, wie Isabel jetzt gesagt hat. Ich habe ihr auch gedacht, das ist etwas Vernünftiges und man kann auch dafür damit machen. Und,
also haben die Eltern gesagt, mach das?
Nein, gar nicht. Nein, die haben gar nie irgendetwas dazu gesagt. Das war beides völlig okay gewesen, Kunst oder Wirtschaft. Aber ich hatte eher von mir aus das Gefühl, das ist so vielleicht ein guter Lebensplan. Aber irgendwie, mir war es häufig so, dass die Sachen anders rausgekommen sind, als ich es geplant habe. Und ich habe einfach gemerkt, ich nachher in dem St. Gallen, dass ich überhaupt nicht glücklich bin. Dass mir das überhaupt nicht passt, so das Umfeld und wie man dort miteinander umgeht und so. Materie interessiert mich nach wie vor sehr, Wirtschaft und auch Recht und so weiter. Aber einfach so die Welt war gar nicht meins gewesen. Und irgendwie, ja, habe ich das, glaube ich, häufig, dass ich wirklich muss spüren, dass es nicht das ist. Also wirklich so physisch muss ich das spüren, wo es soll durchgehen. Das hat eben zu dem Richtungswechsel angeführt.
Sie haben ja in der Kante auch schon viele Ferienjobs aller Art gemacht, so ein bisschen spüren, wie ist das in einer Feuerwerksfabrik, in einer Fahnenfabrik, bei McDonald's. Ja. Hat das irgendetwas gebracht auf dem Weg? Hat das ein Zeichen gestellt?
Ja, sehr viel, glaube ich. Einerseits finde ich, ja, jetzt hat es zu einem gewissen Fleiss oder so geführt, oder eben, man lernt arbeiten. Und andererseits sieht man in ganz vielen Bereichen rein und merkt, wie das ist. Und eigentlich sind alle Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, profitiere davon, dass ich sehr ein sehr breites Wissen habe und viele Sachen schon gesehen habe. Und das ist nachher ganz konkret, eben im KKLB ist es auch darum gegangen, nach der Gastronomie zum Beispiel aufzubauen. Und ja, wenn man halt jahrelang serviert hat und so weiter, dann weiss man, wie das etwa muss sein. Ja.
Sie haben Isabel Emmenegger zwei Brüder, wo glaube ich, der eine treu geblieben ist, dem Bauernhofgebiet. Sie sind jetzt, also immer noch Mäntlebuch ist, sie sind jetzt im Freiburgischen. Wie ist der Zusammenhalt noch von der Familie? Ist das noch wichtig? Hat man noch die vielleicht Schollenverbundenheit auch mit dem Mäntlebuch?
Ja, also wenn ich ins Mäntlebuch zurückgehe, gehe ich schon vor allem zu den Eltern, also zu der Familie. Das ist so. Sonst bin ich halt effektiv jetzt schon doch relativ lang jetzt weg. Das Entlebuch ist für mich immer noch so, dort ist wirklich irgendwie die Welt noch total in Ordnung, habe ich am Abend das Gefühl, wenn ich dort so durchfahre. Ja, es ist eben meine Kindheit, die mich geprägt hat und glaube zu dem gemacht hat, wo ich bin. Und gleich habe ich doch einen gewissen Abstand und Distanz jetzt einfach aus der Familie. Meine Familie, die ist dort und die wird immer dort bleiben. Hallo Göttibub. Und die trifft man einfach ab und zu, aber sonst bin ich in keinem Verein mehr oder so. Ja, ich bin jetzt halt schon lange zu Freiburg daheim und zu Freiburg ist schon, dort fühle ich mich wirklich wohl. Ja.
Wie ist die Heime für Sie? Sie arbeiten enorm viel, kann man sich vorstellen. Wahrscheinlich meistens in Bern, also pendeln dort auch noch. Gibt es die Abgrenzung von so, jetzt ist fertig geschafft, jetzt bin ich daheim und was machen Sie dann, wenn Sie daheim sind?
Ja, da habe ich ja ganz viele liebe Leute um mich herum. Und ich habe jetzt selber keine Familie oder selber kein Kind. Darum muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich so viel arbeite. Aber ich kann schon meinen Kopf am besten lernen, wenn ich eben jetzt gerade, meine beste Kollegin hat zwei kleine, also jetzt der Wille schon gross, es ist unglaublich, wie schnell es geht, Kind. Und ja, wenn man dann dort ist, vergisst man halt den ganzen Rest automatisch. Und das ist schon wichtig. Ja, einfach in eine andere Welt hineinzutauchen. Und die Kinder interessiert das so nicht, was ich mache. Also vielleicht fragen Sie jemanden mal ein bisschen nachher. Oder sagen wir mal höchstens, ich soll einmal weniger auf das iPhone schauen. Kinder haben einen ja gut im Griff. Die sagen das gerade direkt. Ja, und sonst bin ich halt gerne in der Natur. Also ich mache auch gerne Sport, bewege mich gerne. Und dann lesen halt auch. Also es sind so ein bisschen die Hobbys, die ich immer schon gerne hatte. Also einerseits Familie, das Umfeld, das sehr wichtig ist für mich, der Sport und einfach noch ab und zu, wenn ich dann wirklich mal Ruhe habe, lese ich gerne allein einfach ein Buch. Lesen. Das kommt ab und zu halt zu kurz, das ist so.
Was haben Sie im Moment am Lesen?
Ja, im Moment bin ich immer noch beim gleichen Buch, das ich in den Ferien nicht habe fertig lesen konnte. Ich lese gerade so einen Krimi, der in einer Region um Saint-Tropez spielt, wo ich auch schon in den Ferien war. Und da hat man immer so ein bisschen an Ferienerinnerungen.
Ja. Silas Reibühl, gibt es das bei einem Künstler überhaupt? Das ist Arbeit, das ist Freizeit?
Nein, das ist immer etwas, das ich nicht so richtig verstanden habe. Ja, das Prinzip von irgendwie Hobbys und Arbeiten und so. Ja. Das, das kann ich nicht so trennen. Ja.
Also nehmen wir an, es ist für Sie ein Hobby, also mehr, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Aufgabe, die Sie seit einigen Jahren machen. Sie hängen Bilder auf in den Spitälern in Luzern und Zursee. Im Auftrag vom Spital, Sie kuratieren sozusagen den öffentlichen Bereich vom Spital. Also, wie gehen Sie da an? Sagen Sie, das Bild passt in die Mütterabteilung, das sehen wir in der Orthopädie. Sieht man das in einem Bild an, was hergehört?
Nein, so kann man das nicht sagen. Aber es ist natürlich schon so, dass das Bild, quasi, wenn man das mitbringt und sobald man quasi so, den Bereich vom Eingang übertritt ins Spital, kommt das Bild in einen anderen Kontext über. Es wird anders gelesen, anders angeschaut. Und das haben wir natürlich am Anfang müssen lernen, dass das so ist.
Wie haben Sie denn das gespürt?
Ja, das merkt man nachher von der Rückmeldung der Mitarbeitenden sehr schnell, dass das ganz anders ist, weder als man das natürlich könnte von dort her, wenn man eben ein Ausstellungshaus oder so macht.
Also da gibt's sagt eben, das könnt ihr wieder einpacken oder das könnt ihr wieder abhängen?
Ja, das hat's, am Anfang hat es wirklich so gegeben, dass wir mit der Ausstellung reingegangen sind und nachher haben wir die wieder heimgenommen und wir haben es nicht können aufhängen, weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir die Bilder jetzt aufhängen, dann nachher scheitert vielleicht sogar das ganze Projekt.
Warum? Was ist denn nicht gut?
Das haben wir uns eben zuerst eigentlich auch gefragt. Weil es sind eigentlich wunderschöne Arbeiten, hervorragende Künstlerin. Es könnte sich jeder glücklich schätzen, wenn er Arbeiten einfach so von ihr ausstellen dürfte. Es ist aber schon eben so, dass gerade so in einem Spital, oder, mit dem, wo dort alles passiert, werden die Bilder so anders angeschaut. Es sind eigentlich so schwarz-weiß, wunderschöne schwarz-weiß Zeichnungen gewesen von Landschaften. Super toll, aber es ist nachher schnell so die Assoziation von Trauerkärtchen gekommen. Und das sind so Sachen, wo man am Anfang, wenn man macht das Projekt jetzt 6 Jahre, wo man am Anfang natürlich nicht daran denkt. Oder? Und wir haben sehr viel gelernt in diesen 6 Jahren und es ist ein sehr tolles Projekt. Also,
Sie machen auch Workshops für Mitarbeitende im Spital zusammen mit Künstlern.
Ja, genau. Das ist etwas, was wir jetzt immer mehr angefangen haben über die 6 Jahre hinweg. Dass wir gemerkt haben, es ist sehr wichtig, die Mitarbeitenden möglichst vielen Ebenen mit einzubeziehen. Eine Variante ist eben, dass sie zum Beispiel Bilder eben selber malen, eben zusammen mit dem Künstler und auch wieder kuratiert. Und dass quasi die eigenen Werke an der Wand hängen. Eine andere Variante ist zum Beispiel, dass Künstler eine Auswahl zur Verfügung stellt und die Mitarbeitenden suchen im Online-Voting aus, welche Bilder dass sie nachher schlussendlich wettet und welche nicht.
Okay.
Und so sind wir, es ist sehr ein dynamisches und ein lebendiges Projekt, so wie das Spital im Übrigen auch. Oder? Sind wir eigentlich das Laufen am Weiterentwickeln und am Ausprobieren. Und es ist natürlich ja, sehr toll, dass man das können und dass das möglich ist. So, ja.
Im Vorgespräch mit Ihnen haben Sie beide ein Wort gebraucht, das ich jetzt vielleicht zum Abschluss von dem tolle Gespräch mit Ihnen, noch schnell ein bisschen wissen. Mir ist es aufgefallen, beide haben von Demut geredet. In diesem Gespräch. Von Respekt, das hat man, glaube ich, gespürt. Aber Demut ist mehrmals gefallen. Was meinen Sie mit dem, Isabel Emmenegger?
Demut ist für mich, also mal grundsätzlich, wir haben alles. Also, uns geht es so gut. Wir haben in der Schweiz einfach so ein bisschen die Dankbarkeit für das, was man hat und für die Möglichkeiten, die man hat. Und gleichzeitig, und das muss ich auch sagen, wir sagen viel an die Leute, ja, die du hast auch Glück gehabt, das habe ich vorhin selber gesagt, aber man muss schon auch etwas dafür machen, ein bisschen krampfen zwischendurch, weil von allein kommt es nicht. Und das gehört irgendwie für mich alles ein bisschen zusammen. Also Dankbarkeit für das, was man hat, für das, was man hat können machen oder darf machen. Aber für das muss man einen gewissen Einsatz zeigen. Und das verlange ich auch immer von meinen Mitarbeitern. Und aber eben eine gewisse Demut. Das heisst, wir sind nicht nur, weil man jetzt so einen Titel hat, wie Direktor oder Vizedirektor oder wie auch immer, ist mir nicht etwas Besseres. Oder irgendwie, oder ja, soll das auch nicht ausstrahlen, sondern man ist Teil von einem ganzen System oder von einer ganzen Gemeinschaft. Und das soll man auch ein bisschen, also immer am Boden bleiben. Und ja, weil es ist nicht selbstverständlich, was wir haben.
Würden Sie das so unterschreiben oder hat es für Sie? Silas Gräbühl, ist das auch Ihre Definition, wenn Sie von Demut reden?
Ja, also das habe ich auch sehr schön gefunden, ja, wie du das gesagt hast. Ich finde, ich könnte vielleicht noch dazu sagen, ich finde halt, dass oder ich habe eigentlich mittlerweile so ein sehr evolutionäres Weltbild. Ich glaube, wir entwickeln uns als Menschheit, als Universum weiter. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt schlussendlich. Also ich probiere meinen Teil möglichst gut zu machen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn alle anderen das auch machen. Und je besser dass alle das machen, desto besser funktioniert es insgesamt. Und ich glaube, das hat für mich auch mit dem Begriff Demut zusammen. Auch hängen mit dem Begriff zusammen. Ja.
Also man spürt beide eben doch sehr auch Gemeinschaftstierli bereit, Verantwortung überzunehmen, ein bisschen zu lenken, aber sehr verbunden auch mit der Gemeinschaft und der Solidarität. Isabel Emenegger, wir sind am Ende von dieser Sendung, von dem persönlich. Wir haben einen absolut wunderbaren Herbsttag vor uns. Und man kann noch etwas damit machen um die Tageszeit. Was machen Sie noch damit?
Also ich mache noch ein paar Sachen, aber ich garantiert noch schnell ein bisschen vor dem Computer. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ja, irgendwie möglich auch noch ein bisschen
voraus. Laufen, go biken, was machen Sie mit so einem Herbsttag?
Normalerweise, jetzt heute Morgen übrigens, heute Morgen wäre ich jetzt entweder auf dem Bike oder am Joggen gewesen. Mhm. Ja, genau. Ganz sicher.
Silas Gräbühl, bei diesem Wetter in Luzern. Postkarte, kann man sagen. Was machen Sie?
Ja, ich gehe eben heute Abend wieder zurück auf Berlin. Ich muss dann noch ein bisschen packen und so. Aber es ist schon so, gerade im Herbst ist natürlich das Licht wunderschön. Ich gehe gerne an solchen Tagen mit der Kamera ein bisschen spazieren und suche wieder Sachen. Aber eher nicht so die Postkartenbilder. Das ist nicht so das, was ich suche.
Ein Abfallsack im Herbst.
Zum Beispiel, ja. Das finde ich etwas sehr faszinierend. Ja. Ja.
Meine Damen und Herren, Augen auf, raus. Es lohnt sich absolut den heutigen Tag, ob man einen Abfallsack am Wegrand oder einen Baum, der sich langsam verfärbt, was auch immer wahrnimmt. Achtsam durchs Leben gehen, die Demut, die wir am Schluss gehört haben, gegenüber dem, was man um sich herum hat. Das heisst, heute ist der Tag, wo das wirklich einfach ist. Raus, schauen und sagen, Gott, haben wir es schön. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Sonntag. Besten Dank, Isabel Emenegger, Silas Gräbühl.
Das war es persönlich mit Daniela Lager aus dem Kleintheater zu Luzern. Ihre Gäste Isabel Emenegger, sie ist heute Vizedirektorin bei der Eidgenössischen Zollverwaltung und vor 3 Jahren hat sie als Direktorin das Eidgenössische Schwing- und Auplerfest in Estavayer organisiert. Und der Silas Gräbühl, Luzerner Künstler und Kurator, der unter anderem Kunstausstellungen in Spitälern organisiert und Interessierte mitnimmt auf Kunstspaziergänge. Technik Lars Dölle. Und in einer Woche kommt es persönlich von Basel, wenn Sie live dabei sein wollen. Dann gehen Sie ins bürgerliche Waisenhaus zu Basel. Dort treffen sich nämlich am nächsten Sonntag die Kolumnistin Tamara Wernli und der Coiffeur Martin Zumkauer beim Christian Zöll.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.